Herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 117. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. In dieser Folge möchte ich mich mal nur einem Thema widmen, einfach deswegen, weil nicht allzu viel Erzählenswertes passiert ist. Und zwar Pokémon Go. Gibt es wahrscheinlich schon 1000 Folgen drüber und ganz viele schlaue Leute haben sich da schon drüber Gedanken gemacht. Ist ja auch nicht unumstritten. Ich werde auch in den Shownotes ein paar Sachen verlinken, sowohl Artikel als auch Podcast-Episoden. Zum Beispiel HR2 Der Tag hat eine sehr beachtenswerte Ausgabe herausgebracht dazu, die ein kleines bisschen arg kritisch ist in meinen Augen, aber die nicht von der Hand zu weisenden Probleme doch sehr gut darstellt, wie ich finde. Gut. Ich werde jetzt ein bisschen erklären, wie Pokémon Go funktioniert, wie ich es spiele. Was ich darüber weiß. Ich werde auch ein paar Screenshots mit einbauen. Ich mache da jetzt nicht immer dieses alberne Fotogeräusch rein, denn das würde das Ganze jetzt doch irgendwie sehr überlasten, denn es sind ziemlich viele. Wenn dein Player das kann, solltest du jetzt quasi das Augenmerk auf den Podcast-Player und die Screenshots richten. Falls nicht und du trotzdem die Screenshots sehen möchtest, dann empfehle ich dir die YouTube-Version dieser Folge. Da sollten die Bilder in einer Art Dia-Show auftauchen. Ich habe mit Pokémon angefangen vor ungefähr 2 Wochen. Jetzt im Hintergrund startet langsam die Musik, die man hört, wenn man sie nicht ausschaltet im Spiel. Ich finde die furchtbar nervig. Deswegen habe ich sie auch sehr schnell ausgeschaltet. Aber vielleicht dient das auch so ein bisschen der Illustration. Das Erste, was man da machen kann und muss, ist sich seinen Avatar zusammenklicken. Das heißt, du entscheidest dich, willst du Männlein oder Weiblein sein, du vergibst deinen Namen und musst irgendwie dir natürlich auch ein Benutzerkonto anlegen. Das bedeutet eben auch, dass man sich überlegen sollte, ob man mit seinem richtigen Google-Konto arbeiten möchte oder vielleicht ein extra Konto anlegen kann. Mit dem Login ist es immer so, dass das natürlich auch so ein bisschen ans Gerät gebunden ist, ans Handy jeweils. Da muss man einfach mal schauen. Vielleicht hast du ja auch, wenn du ein ganz wilder Datenschützer bist, dann möchtest du vielleicht ein Billig-Smartphone benutzen, was du nur dafür hast, denn natürlich werden da irgendwelche Standortdaten getrackt und natürlich kann dann Google bzw. Niantic als Programmierer wissen, wo du wohnst, was so also der Hauptaufenthaltsort ist. Da gibt es durchaus ein bisschen datenschutzmäßige Fragen, die man da stellen kann, auch mit den Berechtigungen der App. Ich habe zum Beispiel nicht verstanden, warum das Ding auf mein Adressbuch zugreifen muss und ich habe es deswegen auch verboten. Aber natürlich Standortdaten, Kamera, Mediendateien, das braucht diese App, um zu funktionieren. Wenn man seinen Avatar zusammen hat, dann steht man erstmal in einer Karte, die ist funktioniert mit der Google Maps API. Da sind sehr viele Grünflächen zu sehen, schematisch auch erkennbar Häuser. Und das Wichtigste sind aber die Straßen. Das sind angezeigt werden die Straßen, die von Autos befahren werden können. Das heißt, wenn man sich auf einem nur für Fußgänger freigegebenen Weg befindet, dann ist da kein Asphalt eingezeichnet. Das ändert nichts am Spiel. Das ist mir einfach nur aufgefallen von der Optik her. Ja, gleich auf meinem ersten draußen Screenshot siehst du meinen Avatar neben einem Pokestop stehen. Pokestops sind Dinge im echten Leben, in der Regel Sehenswürdigkeiten oder Gebäude, an denen jetzt eben so ein virtueller Pokestop klebt. Wie die zustande kommen im Spiel, das habe ich nicht verstanden. Das haben auch ganz viele andere schlaue Leute nicht verstanden. Mutmaßlich geht es darum, dass irgendjemand mal ein Foto gemacht hat von dieser, oder dass mehrere Leute möglicherweise ein Foto gemacht haben, denn diese Informationen, die über den realen Ort vorliegen, die kann man im Spiel auch abrufen. Und das funktioniert so, man geht einfach nah genug ran, dann verändert der Pokestop seine Form, man kann ihn anklicken und dann erscheint ein Bild von der Sehenswürdigkeit in einer Art Scheibe, in einem Kreis. Und oben drüber steht in einer Art ja, so eine Überschrift, wo man sich denn da eigentlich gerade befindet. Diese Scheibe kann man zum Drehen bringen, indem man von rechts nach links oder von links nach rechts wischt und dann, so hört sich das übrigens an, fallen Sachen daraus. Das sind so kleine Goodies, die man im Spiel gebrauchen kann. Das sind die verschiedenen Pokebälle, die es gibt. Die haben unterschiedliche Qualitätsstufen. Komme ich gleich noch zu. Dann gibt es verschiedene Heiltränke und Wiederbelebungsgeschichten, die dir helfen, wenn also dein Pokémon kampfunfähig war, dann kannst du es damit wiederbeleben. Du kannst verschiedene Arten von Eiern bekommen, mit denen du neue Pokémon ausbrüten kannst. Was ist denn noch schon mal rausgefallen? Ach so, diese Himmibären, das sind so kleine, ja, wie so, also sind so bärenartige Gebilde, die man an Pokémon verfüttern kann, wenn man sie fangen möchte, damit die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass die Viecher abhauen, ausbrechen und abhauen. Das lassen sich also dann ein bisschen leichter fangen. Angeblich hat bei mir auch noch nicht wirklich was gebracht, ehrlich gesagt. Und wenn man die eingesammelt hat, das klingt dann so, dann macht man den Pokéstop wieder zu und bekommt dann auch noch 50 Punkte Erfahrung obendrauf. Ja, und dann geht's los. Dann kann man ein bisschen rumlaufen. Man kann also die Gegend erkunden im echten Leben. Im virtuellen Leben gibt's da nicht allzu viel zu sehen, denn man hat ja nur seinen Avatar und die schematische Kartendarstellung. Um den Avatar herum entsteht immer so ein pulsierender Kreis, so ich nenne es Dunstkreis. Und im Radius dieses Kreises kannst du Pokémon entdecken. Das heißt, wenn du also nah genug an eine Stelle rankommst, an der ein Pokémon sitzt, dann kannst du dieses entdecken und dann vibriert dein Handy kurz. In der Werkseinstellung schaltet sich dann auch die Kamera ein und das Pokémon wird auf die Umgebung eingeblendet. Die Verwendung der Kamera kann man ausschalten. Mutmaßlich werden die Kamerabilder nicht irgendwohin übertragen, aber deswegen habe ich es auch nicht ausgeschaltet, sondern ich stelle mir vor, dass das zum Energiesparen beiträgt, denn das geht doch ganz gut auf den Akku, dieses Spiel. Komme ich auch gleich noch zu. Und wenn jetzt also ein Pokémon vor dir sitzt, dann kannst du unten in der Mitte des Bildschirms deinen Pokéball anfassen, mit dem Zeigefinger einfach antippen und den in der Mitte nach oben ziehen in Richtung des Pokémon. Und abhängig davon, wie genau du das tust, wie weit du ziehst, wie schnell du den Finger bewegst, umso weiter fliegt der Ball. Du musst dann versuchen, mit dem Ball, der in hohem Bogen fliegt, das Pokémon zu treffen. Dann prallt er einmal ab, klappt auf und saugt das Vieh in sich auf. Und dann fällt er erstmal wieder zu Boden und das Pokémon ist für den Moment gefangen. Die Viecher können dann nochmal ausbrechen. Die haben drei Chancen sozusagen auszubrechen. Also es gibt eine 1-3 Chance, wenn ich es richtig berechne, dass das Vieh da drin bleibt. Ist das so? Ach, ich weiß es nicht. Also es gibt drei Versuche. Dreimal wackelt dieser Ball und bis zum letzten Wackeln kann es sein, dass das Vieh ausbricht. So kann ja jetzt jeder selber mal sich damit beschäftigen, der besser in Wahrscheinlichkeitsrechnung ist als ich. Ja, und im Idealfall ist es dann eben gefangen. Dann erscheint erstmal ein kurzer Hinweis. Du hast ein Pokémon gefangen. Dafür kriegst du Erfahrungspunkte. Du bekommst, das sind 100, du bekommst nochmal 500 Erfahrungspunkte dazu, wenn es ein Pokémon ist, das noch nicht in deiner Liste ist. Und wenn du den Ball besonders gut geworfen hast, da gibt es auch verschiedene Abstufungen von, oder wenn du sogar es geschafft hast, einen Curveball zu werfen, dann bekommst du nochmal Punkte. Und wie ich gelesen habe, kann man sowohl einen besonders guten Wurf 10 Erfahrungspunkte oder bis zu 50 bekommen und auch nochmal bis zu 50 für den Curveball. Das heißt, man kann damit einige Erfahrungspunkten rausgehen. Das ist natürlich sehr angenehm. Und du hast ein Pokémon. Nach diesem Erfahrungsbildschirm wird dir dann angezeigt, was das Pokémon für statistische Werte hat. Die Wettkampfpunkte sind da entscheidend. Je höher, desto besser. Du kannst den Namen ändern und du kannst es sowohl power-uppen, du kannst also die Wettkampfpunkte erhöhen, oder du kannst es zu einem anderen Pokémon weiterentwickeln. Um das Power-up durchzuführen, brauchst du eine bestimmte Menge an Sternenstaub und eine bestimmte Menge an Bonbons für dieses spezielle Pokémon, das du da gefangen hast. Bonbons bekommst du einerseits eben beim Fang, in der Regel sind das 3, da gibt es dann auch gleich den Sternenstaub mit dazu. Und wenn du jetzt ein Pokémon hast, wo du sagst, das ist so schwach, das möchte ich nicht weiterentwickeln, dann kannst du es an einen ominösen Professor weiter verschicken und bekommst im Austausch dafür ein Bonbon, das eben auf diese Art Pokémon passt. Ich vermute, dass die Bonbons aus diesem Pokémon gemacht sind. So, und für ein Power-Up braucht man eben ein bisschen Sternenstaub und eine kleine Menge Bonbons, 1-3. Und für ein Upgrade braucht man eben entsprechend mehr, weil man, also Upgrade, eine Weiterentwicklung, weil man dann ja das Pokémon zu einer neuen Art umwandelt. Die hat dann im Zweifelsfall also nicht nur ein anderes Aussehen, sondern vielleicht auch noch andere Fähigkeiten, die im Kampf dann besser sind und auch viel stärkere statistische Werte. Als weiteren Anlaufpunkt, wo man hingehen kann, dienen diese Arenen. Das sind auch wieder Sehenswürdigkeiten. Hier in meinem näheren Umfeld zum Beispiel ein Kriegerdenkmal, der Tinebrunnen auf dem Husumer Marktplatz, die Kirche, in der meine Frau arbeitet, ist eine Pokémon-Arena. Und vor dem Hauptbahnhof, also vor dem Husumer Bahnhof ist auch noch eine und noch ganz viele mehr. Das sind jetzt vier, die mir spontan einfallen. Da kann man hingehen. Ab Level 5 darf man da seine Pokémon in den Ring steigen lassen. Und wenn man das getan hat, muss man sich einem Team zuordnen. Rot, Gelb und Blau. Die Blauen heißen Team Weisheit, da bin ich zugestiegen. Da gibt es noch irgendeinen Infotext zu, habe ich vergessen. Da gibt es Team Instinct, das sind die Gelben. Und die Roten, das ist dann Team Ehrgeiz, glaube ich. Was das jetzt genau für eine Zuordnung ist, ob das irgendeine Bedeutung im Spiel hat oder ob das einfach nur Teil der Geschichte ist, kann ich nicht beurteilen. Weiß ich nicht. Ist mir ehrlich gesagt auch herzlich egal. Ich weiß einfach nur, ich bin Team Blau und Team Rot und Team Gelb sind blöde Idioten. So. Gut, dann habe ich gesprochen über verschiedene Eier, mit denen man Pokémon ausbrüten kann. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil man eben nicht nur ziellos rumlaufen muss, um Pokémon zu finden, sondern man kann sein eigenes Pokémon ausbrüten. Man bekommt Eier, die ausgebrütet werden, indem man sich bewegt. Und zwar entweder 2, 5 oder 10 Kilometer weit. Und zwar mit Schrittgeschwindigkeit. Da wird also in irgendeiner Form gemessen, dass man zu Fuß unterwegs ist, beziehungsweise klar ist ja GPS-basiert die ganze Geschichte, das heißt, man kann auch ganz genau die Geschwindigkeit ermitteln. Wenn man angeblich schneller als 19 Stundenkilometer unterwegs ist, dann wird das nicht mehr gezählt. Das heißt, man kann aber relativ gemütlich spazieren gehen oder auch in einem sehr gemächlichen Tempo Fahrrad fahren. Und da geht es eben nicht nur darum, das Handy zu bewegen. Es gibt ja so Spezialisten, gibt es auch schon verschiedene Videos von, die binden dann ihr Telefon an den Deckenventilator oder legen das auf den Roomba, auf den Staubsaugerroboter. Was habe ich noch gesehen? Irgendwas war noch, war noch in so ein Schlaubi-Schlumpf. Ach genau, der hat das in die Speichen vom Fahrrad eingespannt, hat das Fahrrad dann auf den Rücken gelegt und immer das Rad gedreht, in der Hoffnung, dass er dann genug Strecke macht. Natürlich macht das Handy dann auch eine gewisse Strecke, die es zurücklegt, nämlich den Umfang vom Rad. Aber fürs GPS ist das natürlich nicht erkennbar. Und dementsprechend hat er da wohl Pech gehabt. Ich glaube nicht, dass das funktioniert hat, die Eier auszubrüten. Um die Eier auszubrüten, braucht man eine Brutmaschine. Eine hat man sowieso standardmäßig immer dabei. Und dann kann man, wenn man ein Level aufsteigt, kann man noch eine zusätzliche bekommen. Die reicht dann für 3 Anwendungen. Danach geht sie kaputt. Die andere ist unendlich lang benutzbar. Das, wie gesagt, finde ich dann sehr gut an Pokémon, dass man eben auch angehalten ist, sich draußen zu bewegen. Das hat natürlich einen sehr coolen Effekt. Man bewegt sich mehr. Und das kann ich auch in meinem Leben direkt bestätigen. Meine Frau freut sich immer, dass ich jetzt viel weniger davon überzeugt werden muss, nochmal eine Runde mit Frau Hund in den Garten zu gehen, beziehungsweise in den Park zu gehen. Und auch die Dauer unserer Spaziergänge hat sich doch signifikant gesteigert, seitdem ich auf Pokémon-Jagd gehe. Das durchaus. Es hat aber auch den Nachteil, finde ich. Zumindest bei meinem Handy ist das so, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, dann verliert das Telefon auch die Verbindung zum GPS-Satelliten. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass also die Strecke nicht gewertet wird, die ich dann zurücklege. Das heißt aber auch, also das heißt eben für mich, ich habe das Handy ständig in der Hand und ich muss ständig immer so ein bisschen drauf rumwischen, dass das Display anbleibt. Und daran erkennt man eben auch Pokémon-Spieler, die haben halt ständig ihr Telefon in der Hand, starren drauf, haben möglicherweise noch ein Kabel, was in die Tasche führt zum mobilen Akkupack und haben eben alle eine ganz ähnliche Körperhaltung. Man ist eben so ein bisschen über sein Handy gebeugt und man erkennt sich. Das ist tatsächlich, Dotti hat das in der letzten Hörmupfel-Episode oder in einer der letzten Hörmupfel-Episoden angebracht, dass sie beim Bobs und Bob Sommerfest noch irgendwie in Lemgo waren und sie jemand darauf hingewiesen hätte, diese Menschen da drüben spielen auch Pokémon, und sie hat sich wohl gefragt, ob die nicht vielleicht einfach nur WhatsApp schreiben oder so. Aber nee, es ist tatsächlich so, man erkennt sich. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber Pokémon-Spieler erkennen einander. Ist mir neulich auch so gegangen, da war ich nochmal, musste ich abends nochmal kurz zum Supermarkt und habe das Handy eben in der Hand gehabt, weil ich noch zwei Eier ausgebrütet habe, und bin dann also los und hörte von der anderen Straßenseite, guck mal, da drüben, der spielt auch Pokémon. Und dann haben sie mir also noch einen Tipp gegeben, wo der nächste Pokéstop ist, was natürlich Quatsch ist, denn die sieht man in der Karte. Das muss man nicht wissen, wo die sind. Da kann man sich auch einfach ganz gemütlich hinlotsen lassen. Aber die wusste jedenfalls ganz genau Bescheid. Ja, dann kommen wir auch gleich zum großen Problem, das ich mit Pokémon habe, nämlich die Akkulaufzeit. Ich bin ja so wahnsinnig zufrieden mit der Akkulaufzeit meines S5, die um Faktor 1000 länger ist als die, die ich jemals beim S3 hatte, denn da musste ich zum Teil zweimal am Tag nachladen. Seitdem ich Pokémon spiele, muss ich das auch mit dem S5. Also ich habe ja normal, ich habe das schon mehrfach erwähnt, ich habe einen Fußweg von ungefähr 20 Minuten von meiner Haustür bis zum Bahnhof, wo ich dann also in den Zug steige und ins Büro fahre. Durch das Pokémon-Jagen hat sich mein Arbeitsweg jetzt ein bisschen verändert, ein bisschen verlängert. Das heißt, ich gehe jetzt irgendwie so 30 Minuten schätzungsweise, mal mehr, mal weniger, kommt ein bisschen aufs Wetter und die Laune an. Und auch darauf, wie, ob ich vielleicht ein bisschen spät dran bin. Das, also ich achte da schon drauf, wo die Prioritäten sind, nämlich pünktlich bei der Arbeit zu sein. Aber es kann eben passieren, und das war jetzt so mein Rekord, dass ich 30 Minuten Pokémon jagend durch die Stadt gelaufen bin, also einen kleinen Schlenker noch gemacht am Hafen längs, wo ich sonst nicht so häufig lang gehe. Liegt einfach daran, da sind ziemlich viele Pokéstops. Da sind auch irgendwie immer Leute, die ein Lock-Modul in den Pokéstop einbauen, komme ich gleich zu. Und dementsprechend sind da eben viele, viele Pokémon, die man fangen kann. Und deswegen, da bin ich so ein bisschen rumgelaufen, habe also dann irgendwann im Zug gesessen, war auch pünktlich, also nicht signifikant zu spät am Bahnhof, und guck so auf die Akkuanzeige, weil ich dann natürlich das Handy ausmachen kann, denn im Zug habe ich weder Internet noch GPS, also, und der bewegt sich auch zu schnell, nutzt mir also nichts. Dementsprechend habe ich das Handy dann nochmal kurz angepeilt und habe gesehen, dass ich also auf diesem kurzen Stück, das ich ja nur gelaufen bin, habe ich 60% Akku eingebüßt. Ich meine, klar, das Ding rechnet die ganze Zeit, ne, trackt die ganze Zeit meine Position, das Display ist die ganze Zeit an. Ich bin auch ständig irgendwie auf dem Display am Rumtatschen. Das sind alles Sachen, die enorm viel Strom kosten. Und das hilft natürlich jetzt nicht unbedingt, wenn man sich gerade dran gewöhnt hat, dass sein Handy den ganzen Tag durchhält. So, das heißt, ich hatte kein Ladegerät im Büro. Ich habe natürlich ein mobiles Powerpack, das habe ich schon mehrfach von erzählt. Das ist aber zu schwach für das S5. Auch ganz geil. Habe jetzt also ganz nächsten Tag dann ausprobiert, ne, habe das Ladegerät mitgenommen, gleich rangesteckt und so und lauf so durch die Gegend, und auf einmal sehe ich, da kommt gar nicht genug Strom an. Also es kommt weniger Strom an, als das Telefon verbraucht in dem Moment. Und das fand ich schon relativ beeindruckend. Na gut, das heißt auch nur, dass ich mir ein neues bestellt habe. Ein anderes Problem, das ich mit Pokémon Go habe, ist, wenn man die App startet, dann werden erstmal ganz viele andere Apps beendet. Unter anderem eben auch mein Podcatcher. Das heißt, die erste Zeit hatte ich irgendwie, habe ich dann halt keinen Podcast hören können. Und da habe ich ein bisschen schlechte Laune bekommen, denn das mag ich eigentlich lieber als Pokémon jagen. Wollte aber eben aus Recherchegründen für diese Ausgabe nicht so richtig damit aufhören. Deswegen habe ich jetzt dann eine ganze Zeit keine Podcasts gehört, bin auch mal wieder mindestens 2 Wochen hinten dran, bis ich dann gemerkt habe, man kann ja doof sein, man kann aber auch einfach erst die Pokémon-App starten und dann nochmal umschalten und im Hintergrund dann doch den Podcatcher starten. Das geht dann also schon, solange bis sich die App aufhängt, man sie neu starten muss, dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Das passiert nämlich auch ab und zu. Achso, dann wollte ich noch 2 Sachen zum Spielprinzip erklären, die habe ich vergessen. Man kann nämlich auch Pokémon gezielt anlocken. Dazu gibt es 2 Möglichkeiten. Einmal den sogenannten Rauch. Das ist eine Funktion, die Rauchdinger kann man entweder kaufen oder man bekommt sie für ein Level-Upgrade, oder manchmal, ganz selten, fallen sie auch aus so einem Pokéstop raus und dann erscheint so ein violetter Ring um einen herum, angeblich ein süßlicher Duft, der Pokémon anlockt, und dann tauchen eben Pokémon auf, die dann nur der Spieler sehen kann, die auch nochmal markiert sind mit so einem Kreis. Und dann hat man eben ein bisschen mehr. Und dann gibt es noch das erwähnte Log-Modul. Das ist sieht aus wie eine Videokassette. Und da gibt es am Pokestops so ein kleines Feld, wo man die regelrecht reinschieben kann. Das bedeutet dann, da wird also der Pokestop, der verfärbt sich dann und da fliegt dann so herzförmige Konfetti-Dinger rum. Und dann kommen da eben besonders viele Pokémon hin. Und das bedeutet wiederum auch, dass da besonders viele Pokémon-Spieler hinkommen. Wie gesagt, am Husumer Rathaus gibt es mehrere. Und zwei von den Pokestops liegen gleich nebeneinander. Und das heißt eben, ab nachmittags, wenn ich nach Hause fahre, bei gutem Wetter sitzen da zwischen 30 und 60 Leute im Schatten, über ihre Handys gebeugt und warten darauf, dass Pokémon da erscheinen. Ich stehe da auch manchmal rum, aber nach 5 bis 10 Minuten habe ich da keine Lust mehr, weil ich dann irgendwie doch merke, Mensch, eigentlich habe ich was anderes zu tun, nämlich nach Hause gehen und Feierabend haben. Aber die scheinen da wirklich eine ganze Weile zu sitzen. Und bei der Menge an Leuten, die da sitzen, ist es dann offenbar auch so, und das habe ich so aus der Entfernung, kann man das noch ein bisschen verfolgen, dass die diese Log-Module immer wieder verlängern. Die halten so ungefähr 30 Minuten. Und nach 30 Minuten musst du halt ein neues reinstecken. Dann gibt es eben entweder auch hier wieder gekaufte Log-Module oder welche, die man für ein Level-Upgrade bekommt. Also wenn man Level aufsteigt, kriegt man das sozusagen zur Belohnung. Ich habe auch noch eins in der Tasche. Und das muss ich jetzt demnächst mal irgendwann mal gucken, wo ich das hin tue. Denn das will ich natürlich nur einsetzen, wenn ich auch die Zeit habe, mich eine halbe Stunde da rumzudrücken. Und wenn ich vielleicht zusätzlich auch noch ein Glücksei habe, das ist die andere Art von Eiern, die man bekommen kann. Wenn man das sozusagen aufschlägt, dann bekommt man für eine halbe Stunde die doppelte Anzahl von Erfahrungspunkten. Und da kann man dann eben sich ausrechnen, wenn ich, was weiß ich, neues Pokémon fangen kann durch diesen Lockstoff, dann sind das ja schon mal mindestens 600, 650 Erfahrungspunkte. Und wenn ich dann vielleicht auch noch zusätzlich in der Zeit ein Ei ausbrüte oder ein oder zwei Pokémon upgraden kann in ein neues, also nicht upgraden, sondern hier weiterentwickeln kann, dann geht es unter Umständen ganz schön schnell mit dem nächsten Level. Wobei man da eben gucken muss, die Zahl der Erfahrungspunkte, die man braucht, um ein neues Level zu erreichen, steigt offenbar exponentiell. Und mittlerweile ist klar, das hat irgendjemand per Reverse Engineering des Codes rausgefunden, oder weiß der Geier was. Irgendwie haben sie es geschafft, das rauszufinden. Offenbar ist das höchste Spielerlevel, das man erreichen kann, 40. Und die Differenz an Erfahrungspunkten, also die Zahl der Erfahrungspunkte, die man braucht, um von 39 auf 40 aufzusteigen, liegt bei 5 Millionen Punkten. Ja, hier zu diesem Log-Modul wollte ich noch erzählen. Ich habe nämlich schon mal eins benutzt an einem Pokestop am Heider Bahnhof. Da habe ich gerade den Zug verpasst, weil irgendwie noch was dazwischen gekommen war auf der Arbeit. Und ich musste dann eben eine halbe Stunde warten, bis der nächste kommt. Und da habe ich gesagt, Mensch, weißt du was, dann setze ich mich jetzt einfach hier hin. In der Nähe vom Bahnsteig ist auch gleich ganz praktisch, 50 Meter entfernt, ein Pokestop mit Bänken davor. Und habe dann also mich hingesetzt und habe da ein Log-Modul reingeschoben. Und das dauerte nicht lange, da kamen zwei Jungs an. Lass die vielleicht 12 gewesen sein, keine Ahnung. Und ich hörte die schon tuscheln. Wollen wir uns zu dem Mann setzen? Und dann so aus der Entfernung, spielen Sie auch Pokémon? So, ja. Und dann haben sie sich also wirklich auch ungefragt zu mir gesetzt. Und dann haben wir locker 20 Minuten uns über Pokémon unterhalten. Nicht, dass ich da Ahnung von hätte. Aber halt so Sachen wie, seit wann spielen Sie denn schon? Und zeigen Sie nochmal Ihr größtes, Ihr tollstes Pokémon. So, und ich habe ja hier gerade Pikachu ausgebrütet. Das war super cool. Und dann eben auch bis hin zu der Frage, also der eine sagte, erzählte das nur, dass sie bei sich im Dorf dann jetzt wohl mal losgehen wollen, eine Nachtwanderung machen, weil verschiedene Pokémon zu unterschiedlichen Tageszeiten auftauchen. Und die haben wohl auch unterschiedliche Lebensräume. Zum Beispiel gibt es eben Wasser-Pokémon, die man eben hauptsächlich in Hafennähe fängt. Und es gibt auch, wenn ich das richtig verstanden habe, Geister-Pokémon, die tauchen am ehesten nachts auf dem Friedhof auf. Und das war also der Plan von Finn, hieß er, glaube ich, bei dieser Nachtwanderung auf dem Friedhof Pokestop ein Log-Modul einzusetzen. Und das finde ich dann wieder so ein bisschen, ja, Leute, also da hätten sie halt drüber nachdenken können bei Niantic, dass man vielleicht, also ich sehe halt, was passiert, wenn man so ein Log-Modul in so ein Pokestop reinschiebt. Dann dauert es nicht lange und Leute kommen hin, um davon zu partizipieren. Wie gesagt, hier am Husumer Hafen sitzen immer mindestens 30 Leute. Wenn ich mir vorstelle, dass 30 Leute, selbst wenn sie einfach nur auf ihre Handys starren, nachts über den Friedhof stolpern. Und die stolpern ja tatsächlich. Also jetzt, es gibt ja Geschichten, wie blind Leute durch die Gegend laufen beim Pokémon-Spielen. Ich nehme mich da mal aus, weil ich sehr genau priorisiere, wenn ich mich draußen bewege, wie ich das tue. Also natürlich nehme ich das Handy runter, wenn ich an der Straße stehe. Und natürlich gucke ich fünfmal nach rechts und links, aber gibt eben auch Leute, die das nicht tun. Und es gibt möglicherweise eben auch Leute, also ich warte nur drauf, dass mal bei uns jemand im Garten steht, weil da angeblich irgendein Pokémon sitzt. Und ich bin unsicher, was ich davon halte bei Friedhöfen, dass ich bin da nicht wirklich begeistert. Aber wie gesagt, auch in der Kirche, in der meine Frau arbeitet, ist eben so eine Pokémon-Arena gleich, wo man also die Viecher gegeneinander antreten lassen kann, wo es dann eben auch darum geht, welches Team die Hoheit über diese Arena hat. Das sind also irgendwie, ja, Gott, man geht halt dahin und dann muss man wild auf seinem Telefon rumklicken und am Ende liegt ein Pokémon am Boden, das andere nicht und dann hat man entweder gewonnen oder verloren und dann kann man die Arena mit einem Pokémon bestücken, das dann auf diese Arena aufpasst und sie gegen Angreifer verteidigt. Man hat die dann eingenommen. Und es gibt offenbar eine Facebook-Gruppe, in der sich meine Frau rumtreibt, wo es eben, ich glaube, die heißt, was uns im Vikariat keiner gesagt hat oder so ähnlich, ist eben nur für Pastoren und für angehende Pastoren. Und da gab es eben auch schon mal die Frage, so Mensch, wir haben ein Pokémon-Arena in unserer Kirche, was kann man dagegen tun? Und da gingen die Meinungen wohl sehr stark auseinander und irgendjemand aus dem Kollegenkreis hat dann eben auch geschrieben, so hey, Moment, junge Leute, die sich freiwillig zur Kirche hinbewegen, ja klar, bau einen Zaun. Also ich glaube, man kann das grundsätzlich nutzen, diese Pokestops und diese Lockmodule, denn da sind halt Leute da, warum die nicht irgendwie ansprechen. Und es gibt auch ja da wieder Beispiele, wo Unternehmen, vor allem natürlich irgendwie Kioske oder Kneipen oder sowas gesagt haben, Mensch, hier, liebe Pokémon-Spieler, kommt doch rein, kühlt euch ab, ruht euch aus, holt euch ein bisschen was zu trinken ab oder irgendwo sowas. Sowas könnte man dann natürlich auch anbieten. Man müsste dann halt irgendwie, ja, weiß ich nicht. Man kann das, glaube ich, irgendwie auch gut nutzen, sowohl als Unternehmen als auch eben gerade als Kirchengemeinde oder als Bibliothek oder sonst irgendwie was. Man muss halt wissen, wie man damit umgehen kann. Man muss sich da einfach Gedanken machen. Ich bin zum Glück nicht in der Position, dass ich das muss. Ich sehe nur das Potenzial. Denn das ist mal ganz klar, dass dieses Pokémon-Spiel lockt halt viele Leute raus. Wie gesagt, man erkennt sich. Und ich nehme das sehr stark wahr, selbst in einer Kleinstadt wie Husum sind unheimlich viele Leute unterwegs, die ganz offensichtlich Pokémon spielen. Nicht nur die eben da rumsitzen, sondern eben auch in der Stadt unterwegs sind, auf der Suche nach neuen Pokémon. Und allein das heißt für mich, das ist einfach eine gute Idee, dieses Spiel. Ich weiß noch nicht, ob ich es weitermachen werde. Ich werde auf jeden Fall früher oder später wieder aufhören, denn im Augenblick ist es alles so ein bisschen das Gleiche, mehr Gleiches vom Gleichen. Denn es gibt da zum Beispiel so ein Feld unten rechts im Bildschirm, wo die nächsten Pokémon angezeigt sind, die so in deiner Umgebung sind. Wenn man da draufklickt, dann werden die 9 nächsten Viecher angezeigt. Und das sind in meiner Gegend, da wo ich mich so rumtreibe, sind es halt immer irgendwie die gleichen. Erstmal habe ich die schon. Und zum anderen, also ja, das ist dann gut, um andere weiterzuentwickeln, die eben stärker sind oder sowas. Und aber ich würde eben auch gerne meine Sammlung erweitern. Und offenbar weiß ich nicht, ob ich mich da einfach nur in eine andere Gegend bewegen muss oder ich irgendwo hinfahren muss, keine Ahnung. Ja, im Augenblick ist es halt so, von Pokestop zu Pokestop laufen, Goodies einsammeln, weitergehen, irgendwas fangen, upgraden oder wegschicken. Das und ja, ab und zu lasse ich mal ein paar von den Viechern in einer Arena antreten. Ich habe jetzt auch schon zweimal eine Arena zumindest für kurze Zeit übernommen. Aber langsam geht bei mir so ein bisschen der Reiz verloren. Und ich denke mal, spätestens wenn es so richtig kalt und ungemütlich wird, also im Herbst, dann wird sich auch die Zahl derjenigen, die weiter Pokémon spielen, deutlich verringern. Gut, das mal so als kleinen Einblick in die Welt von Pokémon Go. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ich, wie gesagt, werde noch ein paar Sachen verlinken sowohl über das Spiel als auch Ressourcen zum Spiel, wie man, also irgendwie so Geheimnisgeschichten, was so bisher bekannt ist, und wie man vielleicht auch ein bisschen Einfluss auf das Spiel nehmen kann. Und so kleine Helferlein gibt es dann ja auch noch. Wenn euch irgendwas fehlt oder wenn ihr das spannend fandet oder wenn ihr irgendwas ergänzen könnt, dann schreibt das bitte einfach in die Kommentare zu dieser Folge. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich da von euch hören würde. Und ansonsten, ja, ne, schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.